Es gibt einen regelrechten Hype rund ums Thema Proteine, vor allem in Ernährungs-, Fitness- und Social-Media-Kreisen. Kurze Zeitreise, bereits im 19. Jahrhundert haben Ernährungsforscher proteinreiche Produkte als besonders wertvoll und gesund beworben. Die Idee von modernen Proteinpulvern ist Mitte des 20. Jahrhunderts entstanden und in den 1980er, 1990er Jahren sind Proteinshakes und Nahrungsergänzungsmittel dann Mainstream geworden, und zwar durch die Fitness- und Bodybuilder-Szene. In den 2000er Jahren sind Proteine noch einmal stärker in den Fokus gerückt. Im Rahmen von kohlenhydratreduzierter Ernährung wie weniger Brot, Nudeln oder Zucker, auch genannt Low Carb, oder auch im Rahmen der Atkins-Diät, einer sehr kohlenhydratarmen, eiweiß- und fettreichen Diät. Heute haben Proteine eben noch einmal einen anderen Stellenwert und das schauen wir uns genau an.
Ohne Nebenwirkungen. Der steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.
Bei mir heute zu Gast Alexandra Mandl von der Steirischen Apothekerkammer.
Hallo Roland, danke für die Einladung.
Gerne. Apothekerin Lena Jesanitzky.
Hallihallo.
Und wir kennen Sie bereits aus der letzten Folge, Pharmaziestudentin Jelena Knapp.
Hallo.
Hey. Alexandra, warum sind Proteine für uns lebenswichtig?
Also ganz grundsätzlich einmal gibt es drei große Gruppen von Nahrungsbestandteilen, die jeder zu sich nehmen muss. Das sind Kohlenhydrate, Fette und Eiweiße oder Fachbegriff Proteine. Das hat einfach damit zu tun, dass Proteine oder ihre kleinsten Einheiten, aus denen sie bestehen, das sind die sogenannten Aminosäuren, ganz, ganz wichtige Funktionen in ihrem Körper haben. Also wir nehmen faktisch Eiweiß auf, bauen das dann in einzelne Aminosäuren ab und unser Körper baut das dann in Form von vielen Transportprozessen um, in verschiedene Hormone, Enzyme und natürlich auch in unsere Muskeln. Dazu muss man wissen, es gibt grundsätzlich 21 Aminosäuren, die der Körper bei uns benötigt und davon sind 8 essentiell. Das heißt, die können wir nicht selbst herstellen, sondern die müssen wir unbedingt mit der Nahrung aufnehmen. Bei Säuglingen und Kleinkindern schaut es noch einmal anders aus. Da gibt es noch eine zusätzliche Aminosäure, die ist dann zum Beispiel auch in der Muttermilch. Das ist das Histidin. Und aus diesen Substanzen macht der Körper dann alles Mögliche, zum Beispiel Schilddrüsenhormone oder Serotonin wird man vielleicht kennen. Das wird auch ursprünglich aus einer Aminosäure aufgebaut, die essentiell ist. Die Aminosäuren haben da auch eine ganz bestimmte chemische Struktur und man nennt die dann L-Aminosäuren. Das ist jetzt schon relativ, wie soll ich sagen, spezifisch, aber also es gibt nur L-Aminosäuren, die der menschliche Körper verwerten kann. Das hat mit der Struktur am Kohlenstoffatom zu tun, wo dann die Aminogruppe dran gebunden ist.
Wenn ich das kurz erklären darf, das kann man sich so vorstellen, von jedem der Aminosäure gibt es ein Bild und ein Spiegelbild. Und die L-Aminosäuren sind eben das bestimmte Spiegelbild und das andere Spiegelbild, das kann der Körper nicht verwerten und deswegen steht da immer ein L davor.
Alles klar.
Ja, oder man kann auch sagen, das Schlüssel-Schloss-Prinzip, also es geht genau die eine Aminosäure, die geht dann in das körpereigene Schloss und kann weiter verarbeitet werden und die spiegelbildliche Form, das ist die D-Form, die geht da nicht hinein.
Okay. Lena, warum haben wir Menschen das Bedürfnis, mehr Proteine zu uns zu nehmen?
Also bei den Ernährungstrends, wenn man sich das genauer anschaut, geht es sehr stark in die Richtung, mehr Proteine aufzunehmen. Zum einen, weil die Menschen viel sporteln und beim Sport will man ja Muskeln aufbauen. Proteine sind sozusagen das Futter für unsere Muskeln oder die Bausteine, um mehr Muskeln aufzubauen. Daher ist ein erhöhter Proteinbedarf natürlich vor allem für die Sportler relevant, um größere Muskelmassen aufzubauen.
Was wäre so der tägliche Proteinbedarf und wie kann ich feststellen, wie viel ich schon zu mir genommen habe, Jelena?
Für die Normalbevölkerung geht man von einem Proteinbedarf von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht aus. Wenn man jetzt einen erhöhten Proteinbedarf hat, wie zum Beispiel, wenn man eben viel Sport macht oder auch ältere Personen haben einen erhöhten Proteinbedarf, dann rechnet man mit 1,4 bis 2 Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht.
Mhm. Darf ich da noch was ergänzen?
Unbedingt.
Ja. Das ist auch wichtig, woher das Eiweiß kommt. Da gibt es unterschiedliche Quellen und zumindest die Hälfte, besser sogar drei Viertel, sollten eigentlich aus pflanzlichen Quellen kommen. Das hat auch aus Nachhaltigkeit einen Sinn, weil die ja besser nachwachsen. Und ganz wichtig ist, dass man zu diesen Proteinen auch ganz viel trinkt. Also es wird da empfohlen, 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht circa.
Mhm. Wenn wir uns den Proteingehalt in Lebensmitteln anschauen, woher weiß ich, wie viel Protein in einem Lebensmittel steckt?
Das steht normalerweise immer hinten, vor allem bei verpackten Lebensmitteln steht das auf der Nahrungsmakronährstofftabelle oben und da steht immer Eiweiß und dann eine Zahl und pro 100 Gramm. Da gibt es eben viele Lebensmittel, die was vor allem angepriesen werden, dass sie einen besonders hohen Proteingehalt haben. Ganz klassisch hat man mal Eier, die haben zum Beispiel 7 Gramm Protein pro Ei, jetzt nicht pro 100 Gramm. Dann Topfen, Hühnerbrust, Tofu und auch pflanzliche Hülsenfrüchte wie Linsen oder Kichererbsen, Bohnen. Und ich habe mir das jetzt mal ausgerechnet, wie viel ich von denen, also für meinen persönlichen Proteinbedarf, da muss man jetzt sagen, ich mache jetzt nicht besonders Sport, habe ich mir das ausgerechnet, wie viel ich essen müsste von einem bestimmten Lebensmittel. Das wären zum Beispiel 8 Eier oder 400 Gramm Tofu oder 180 Gramm Hühnchen. Dazu muss man sagen, ich muss jetzt nicht jeden Tag wirklich 400 Gramm Tofu essen, weil natürlich in allen möglichen Lebensmitteln Eiweiß drinnen ist und das setzt sich dann zusammen. Es ist sogar in Nudeln ist ein bestimmter Eiweißgehalt drinnen oder eben wie so in Hülsenfrüchte oder Linsen und so. Und wenn man dann Sachen kombiniert, dann kann man das auch sehr abwechslungsreich gestalten.
Darf ich da kurz vielleicht einwerfen? Man muss ja auch bedenken, man nimmt eigentlich sehr selten wirklich reines Protein zu sich. Das heißt, das Protein ist ja wirklich ein Bestandteil der Nahrung. Und in dem Fall ist es ja in gewissem Maße in fast allen Dingen, die man isst, enthalten. Also die Speisen enthalten ja dann die unterschiedlichsten Komponenten genau. Und ein bisschen Protein ist dann überall drinnen. Und wenn man das dann in die Gesamtrechnung einbezieht, hat man ja doch immer ein bisschen mehr Protein, als man eigentlich glaubt.
Genau, und jetzt der 100% Protein im dem Sinn gibt es eh nicht. Ein Proteinpulver, genau. Die haben dann zum Beispiel 70 Gramm Protein pro 100 Gramm.
Okay. Und bitte nicht nachmachen jetzt und 8 Eier jeden Tag zum Frühstück essen. Ich glaube, das ist auch nicht so gesund, oder?
Du wirst lachen. Ich habe in Vorbereitung auf den Podcast mit einer Kollegin gesprochen, der ihr Sohn trainiert ein bisschen und hat auch seine vorwissenschaftliche Arbeit zum Thema Eiweiß und Muskelaufbau geschrieben. Und die hat mir gesagt, der isst wirklich täglich 7 Eier. Wow. Also die hat einen sehr hohen Eierbedarf, den sie da
muss
immer
man auch sagen,
muss.
Wenn man schwerer, ich bin jetzt auch relativ leicht, aber wenn man jetzt ein großer, starker Mann oder Frau ist, dann braucht man natürlich auch mehr Eiweiß. Das heißt, das könnte, wenn man das dann direkt rechnen würde, wären das wahrscheinlich dann eben 12 Eier oder mehr, wenn das jetzt nur aus dem Ei die Proteine gezogen werden, was natürlich ja nicht der Fall ist.
Mhm. Ja, und die Kollegin hat mir dann auch noch ein Posing-Foto von ihrem Sohn gezeigt. Ich war da ganz erstaunt. Ich habe den das letzte Mal als Kleinkind gesehen. Also der ist mittlerweile meiner Ansicht nach fast zu jungen Arnold Schwarzenegger-Dimensionen gewachsen.
Da wird sich schon ein eigener Hühnerstall auszahlen zu Hause.
Ja. Absolut. Da muss man sich mit den Nachbarbauern gut stellen.
Genau. Alexandra, du hast ja vorhin schon die pflanzlichen Proteine angesprochen. Was ist denn jetzt eigentlich so der Unterschied zwischen tierischen und pflanzlichen Proteinen?
Ja, also tierische Proteine sind zum Beispiel, wie die Jelena schon gesagt hat, in Hühnerbrust drinnen, in den Eiern oder auch im Lachs. Lachs ist da auch eine sehr wertvolle Quelle. Die haben kaum Kohlenhydrate zusätzlich und man sagt eben, da sind Aminosäuren drinnen, die eine sehr hohe biologische Wertigkeit haben. Und dieser Begriff biologische Wertigkeit, der taucht bei Eiweiß immer wieder auf und mit dem kann man einfach feststellen, wie effizient diese Nahrungsproteine dann in körpereigene Proteine umgewandelt werden können. Das hängt also davon ab, was für Aminosäuren drinnen sind und die Aminosäure, die da immer am wenigsten drinnen vorkommt, die ist dann der limitierende Faktor, weil wir eben, wie gesagt, zumindest die 8 essentiellen, die brauchen wir ja immer. Bei pflanzlichen Proteinen schaut es so aus, dass die in der Herstellung natürlich viel günstiger sind, weil damit die tierisches Protein bekomme, muss ich zunächst ein Tier mit pflanzlichem Protein füttern. Pflanzlich ist also grundsätzlich nachhaltiger, aber es ist eben so, dass bei den pflanzlichen Proteinen dann auch sehr viele Beistoffe dabei sind. Wenn wir jetzt denken, zum Beispiel an Hülsenfrüchte, die haben auch ganz viele Ballaststoffe, extrem wichtig für die Verdauung, ganz viele sekundäre Pflanzenstoffe, Antioxidantien, aber es können eben nicht nur diese pflanzlichen Proteine allein sein, denn da fehlen manche essentielle Aminosäuren drinnen, beziehungsweise man muss sehr große Mengen essen oder muss das auch sehr gescheit mischen, damit man wirklich auf alle Aminosäuren kommt. Das heißt, die biologische Wertigkeit ist hier, wenn man es fachlich sagen möchte, etwas geringer.
Okay. Trend-High-Proteinprodukte sind Lebensmittel und Getränke, die bewusst einen hohen Proteinanteil aufweisen und deshalb attraktiv für besondere Ernährungsziele sind. Was können diese Produkte im Speziellen, Lena?
Also der Trend geht natürlich sehr in diese Richtung, da vor allem Sportler und Leute, die viel Protein aufnehmen wollen, speziell zu solchen Produkten greifen. Man sollte das Ganze aber dann doch ein bisschen kritischer betrachten und genauer anschauen, wie viel Protein denn jetzt wirklich drinnen ist, ja. Wenn man das jetzt zum Beispiel vergleicht, es gibt solche fertigen Kaffees, die oft dann auch zusätzlich als High-Protein-Kaffee beworben werden. Wenn man dann genau anschaut, wie viel Protein in diesem High-Protein-Kaffee eigentlich drinnen ist, sind es beispielsweise 5 Gramm Protein auf 100 Gramm dieses Kaffees gesehen im Vergleich zum normalen Kaffee, der 3 Gramm Protein enthält. Okay. Also da ist der Unterschied jetzt mal marginal. Es gibt dann natürlich auch die High-Protein-Joghurts oder Puddings, die zusätzliches Protein zum Milchprotein zugesetzt haben. Haben dann aber oft, obwohl High Protein draufsteht, zum Beispiel weniger Protein drinnen als ein normaler Topfen oder Skyr, weil die ja von Haus aus sehr viel Protein schon enthalten. Also man sollte diese Dinge sehr kritisch betrachten und wirklich genau auf den Proteingehalt achten, um zu sehen, ob es sich auszahlt, jetzt so ein High-End-Produkt zu kaufen oder nicht, weil da natürlich auch sehr viel Marketingstrategie dahinter steht.
Und günstig ist es wahrscheinlich auch nicht.
Und genau, preis-leistungstechnisch muss man da natürlich auch ein bisschen genauer drauf schauen.
Okay. Kann ich eigentlich auch zu viel Protein zu mir nehmen, Jelena?
Also jetzt direkt eine Proteinvergiftung zu bekommen, ist schwierig, also fast unmöglich. Aber die Sinnhaftigkeit ist sehr zu hinterfragen, wenn man jetzt zu viel Protein zu sich nimmt. Generell sprich sagt man, dass man nicht mehr als 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen soll täglich, beziehungsweise von der gesamten Kalorieneinnahme, dass jetzt der Proteinanteil nicht über 35% sein soll. Das hängt damit zusammen, dass in hoher Dosis es zu Nierenproblemen kommen kann, es kann die Leber belastet werden und auch Übelkeit und Durchfall, Hautprobleme kann man dadurch kriegen. Also das ist sehr selten eben und durch normale Ernährung ist das fast nicht möglich, dass man so viel Protein zu sich nimmt. Aber natürlich, wenn man sehr viel Proteinshakes und Pulver und sowas trinkt, sollte man da schon drauf achten. Und es ist auch deswegen fragwürdig, weil es überhaupt keinen mehr Nutzen hat, wenn man mehr Protein eben als diese 35% zu sich nimmt. Also man hat dadurch nicht mehr Muskelaufbau und der Körper kann es zum Teil auch gar nicht aufnehmen, weil der Körper nur eine gewisse Rate an Proteinen verdauen und aufnehmen kann und der Rest wird sowieso ausgeschieden und das kann eben dann die Nieren belasten zum Beispiel.
Habt ihr in den Apotheken schon mal so einen Fall gehabt, wo jemand mit einer Proteinüberdosis unter Anführungszeichen zu euch kommt?
Das sind eigentlich Kunden, die kommen dann nicht zu uns, sondern die landen dann schon im Krankenhaus.
Okay. Genau.
Wo man aber schon aufpassen muss, das wissen wir, das sind ältere Patienten, die, wenn sie länger bettlägerig waren, zum Beispiel sehr stark abgebaut haben, da muss man sich dann die Nierenfunktion anschauen, weil man ja weiß, dass pro Lebensjahrzehnt die Nierenfunktion um ca. 10 Milliliter pro Filtrationsleistung abnimmt. Und wenn man denen dann ein Eiweißpräparat empfiehlt, muss man sich die Nierenfunktion genau anschauen. Mhm. Aber so richtig die klassischen Leute, die Eiweiß zum Muskelaufbau nehmen, die übertreiben das dann so. Also die landen dann schon eher stationär.
Wie schaut man sich die Nierenfunktion an?
Die Nierenfunktion, die kannst du eigentlich ganz gut mit einem Blutbild machen. Man bestimmt da grundsätzlich den Kreatininwert. Und wenn man dann diesen Kreatininwert hat, dann kann man mit unterschiedlichen Formeln, zum Beispiel noch Cockcroft Gold oder noch NKT, da gibt es unterschiedliche Formen, kannst du dann die Nierendurchflussrate berechnen und da weiß man eben, also 100 hat so der normale, junge, dynamische Mensch. Also ganz konkret ist es 100 Milliliter pro Minute, um das jetzt zu sagen. Und das geht dann immer weiter runter. Also bei einem älteren Menschen kannst du dann noch rechnen, der hat 60 Milliliter pro Minute. Und wenn du unter 60 Milliliter pro Minute Filtrationsleistung kommst, dann gibt es da schon unterschiedliche Stadien von Niereninsuffizienz. Also Niereninsuffizienz ist der Fachbegriff, wenn die Niere nicht mehr so gut arbeitet. Da gibt es dann das, also von 60 bis 45 Milliliter pro Minute, das ist dann schon einmal eingeschränkte Nierenfunktion. 45 bis 30, 30 bis 20 und unter 20 Milliliter pro Minute Filtrationsleistung ist dann eigentlich schon Nierenversagen.
Wie merke ich körperlich, wenn meine Niere jetzt nicht mehr gut funktioniert?
Das hängt jetzt davon ab, wie das verläuft. Wenn es sehr langsam schleichend verläuft, so wie das bei einem normalen Alterungsprozess ist, dann bemerkst du das eigentlich gar nicht, weil das ja einfach normal ist. Wenn es jetzt aber akut geht, dann kann es durchaus mit Verwirrtheit, Ohnmachtsanfällen und sonstigen, also mit Nierenversagen zu tun haben. Ich habe das einmal bei meiner Oma miterlebt, weil es gibt eben bestimmte Medikamente, die über die Niere ausgeschieden werden und die Nierenfunktion dann stark beeinträchtigen können. Und da schaut man dann eh schon vorher, dass ältere Patienten nicht so hoch dosiert werden. Und bei der war aber dann auch schon die niedrige Dosis zu hoch und die wurde dann eigentlich immer wirrer und wirrer. Mir ist zuerst nicht aufgefallen, warum, weil sie das Medikament schon länger eingenommen hat und das dauert natürlich ein bisschen, bis die Niere da versagt und die ist dann umgekippt und war dann auf einmal ohnmächtig und im Krankenhaus hat man dann eigentlich sehr schnell feststellen können, wie man den Nierenwert angeschaut hat, wo es da die Ursache ist, hat das Arzneimittel abgesetzt und die Niere erholt sich dann auch wieder in Maßen.
Okay.
Also das ist anders als bei der Leber. Wenn die Leber kaputt ist, kann man da nicht mehr sehr viel machen. Aber wenn man dann bei der Niere den ursächlichen Faktor findet, warum die schlechter ist und den dann wegbekommt und auch sehr viel Flüssigkeit trinkt, also das ist immer ganz wichtig. Deswegen sollen ältere Patienten viel trinken, damit da ordentlich durchgespült und ausgeschwemmt wird.
Okay. Beliebt bei Sportlern, insbesondere im Fitnessbereich, sind Proteinshakes. Worauf sollte ich beim Trinken von Proteinshakes achten? Wann ist davon abzuraten und wo sind sie sinnvoll? Lena?
Also Proteinshakes sind, das muss man gleich mal zu Beginn festhalten, sie sind kein Ersatz fürs Training. Also allein durchs Trinken eines Proteinshakes bauen sich die Muskeln natürlich nicht auf. Man muss auch was dazu leisten. Sprich, man muss sich sportlich betätigen, vor allem im Krafttraining machen Proteinshakes daher Sinn. Es ist natürlich auch entscheidend, wie wir vorher schon besprochen haben, die Gesamteiweißmenge, die man pro Tag zu sich nimmt. Da muss man den Proteinshake natürlich einrechnen, wie viel Protein ist da jetzt drin, wie viel will ich wirklich ergänzen. Also sie sind vor allem als Ergänzung zur normalen Ernährung sinnvoll, wenn man sich sportlich betätigt und Muskeln aufbauen möchte. Weiters natürlich auch bei eben älteren Menschen. Es gibt eben die verschiedensten Proteinshakes, also eben für Bedarf für ältere Menschen, extra ein Bedarf für vegane Ernährung, da einem ja dann doch auch die ganzen tierischen Aminosäuren fehlen. Generell, wenn der Proteinbedarf erhöhter ist, nach speziellen Krankheiten, wenn man jetzt erschöpft war, wenn man stark Ausdauersport betrieben hat und so weiter, um eben, wenn man das mit der normalen Ernährung nicht decken kann, kann man da zusätzlich mit Proteinshakes auch nachhelfen.
Also da gibt es wirklich eine breite Palette an Proteinshakes.
Genau, da gibt es die verschiedensten Varianten. Und grob jetzt zur Unterscheidung, so die beiden größten Gruppen an Proteinshakes sind eigentlich die Whey-Proteinshakes. Da ist das Molkeprotein eben enthalten, das ist tierisch. Das enthält alle essentiellen Aminosäuren, die man dem Körper zuführen sollte und hat vor allem einen hohen Gehalt an L-Leucin. Das ist speziell jetzt für den Muskelerhalt wichtig. Und dieses, also das Whey, das Molkeprotein ist im Körper auch schnell verfügbar. Das heißt, es macht vor allem Sinn, vor oder während dem Training das zu trinken. Dann gibt es weiters aber auch das Casein, das ist das Milcheiweiß, ebenso tierisch und es wird eher langsamer verdaut und das sorgt dann für eine langanhaltende Versorgung mit den Proteinen. Das wird beispielsweise eher nach dem Training oder oft auch abends zur Regeneration über Nacht empfohlen.
Mhm. Pflanzliche Proteine gibt es natürlich auch, Proteinshakes, da gibt es alles Mögliche von Soja, Pulver, was man eben dann so einen Shake machen kann oder Erbsen oder Hanfprotein und da werden oft die verschiedenen pflanzliche Pulver dann kombiniert eben, damit man auf eine bessere biologische Wertigkeit kommt. Genau. Und das besser verfügbar ist für den Körper. Was man da auch sagen muss dazu ist, dass die Verträglichkeit von den verschiedenen Proteinpulvern sehr unterschiedlich ist individuell. Also ich kenne Bekannte, die vertragen zum Beispiel das Whey-Protein überhaupt nicht und kriegen davor Akne und Hautausschläge. Manche kriegen von den pflanzlichen Proteinen Blähungen, weil natürlich da auch viele Ballaststoffe dabei sind, die was auch die Verdauung eben, wenn es zu viel ist, auch belasten können. Und eben da muss man eigentlich selber jeder ein bisschen ausprobieren, was man am besten vertragt und was man trinken kann.
Also alles einmal durchprobieren und von Akne über Bauchweh, bis ich dann...
Das ist in dem Fall, muss man das zum Teil wirklich durchgehen. Also ich kenne es von Bekannten und Freunden, die das wirklich alles mal ausprobiert haben und dann halt mit einem Produkt blieben sind, was sie persönlich halt vertragen.
Ja, man kann da dann auch schauen, hat mir ein Kollege erklärt, der das sehr gut und der da in dem Trainierbusiness ein bisschen drinnen ist, der sagt, er hat Laktoseintoleranz und er hat da vor allen Dingen Isolat- oder Hydrolysatprodukte heißen die, mit denen kommt er sehr gut zurecht, weil er sonst eben auch immer diese Verdauungsbeschwerden hatte. Da muss man sich dann beraten lassen und probieren geht über studieren ist, glaube ich, da eben so wie die Jelena schon gesagt hat, wirklich das Richtige. Was auch noch ganz, ganz wichtig zu wissen ist, man sollte es besser auf mehrere Portionen täglich aufteilen, weil dann kann es der Körper auch besser verwerten.
Genau, also Protein-Overload ist natürlich jetzt auch so ein gewisses Thema. Wenn man auf einmal eine viel zu große Menge an Protein zu sich nimmt, kann es der Körper nicht verwerten und führt das natürlich dann auch eher noch zu Verdauungsbeschwerden oder so, weil es einfach zu viel auf einmal ist. Also das, wie die Alex schon sagt, auf mehrere Portionen aufteilen, ist definitiv sinnvoll.
Und das war früher oft eine Annahme, dass man eben den Proteinshake direkt nach dem Training beziehungsweise vorher trinken muss. Aber mittlerweile weiß man, dass das einfach die Gesamtproteinzufuhr über den Tag ist, die zählt und dass das nicht direkt vor dem oder nach dem Training sein muss, sondern einfach über den Tag verteilt genauso den Muskelaufbau verstärkt oder halt hilfreich ist.
Interessanter Hinweis. Ja, Protein ist kurz gesagt das Baumaterial für unseren Körper. Was ist dann Kreatin?
Kreatin ist eine körpereigene Substanz, also die hat jeder eigentlich von uns im Körper und die ist vor allem zuständig für die Energiezuführung und Energiebereitstellung im Muskel. Und Kreatin als Nahrungsergänzungsmittel ist eines der meist erforschtesten Supplements eben. Es hilft tatsächlich beim Aufbau von Muskelmasse und auch bei der Regeneration von Muskeln und es ist einerseits eben auch für kurzzeitige Energiebereitstellung zuständig, was die Leistungsfähigkeit erhöht und andererseits eben auch langfristig für Muskelaufbau und Muskelgeneration von Vorteil. Zu Kreatin gibt es neuere, interessantere Studien, da ist man sehr allerdings noch nicht ganz sicher, dass es bei älteren Menschen vor allem die Gedächtnisleistung verbessert und auch bei Müdigkeit die kognitiven Fähigkeiten verbessern kann.
Mhm. Das wäre dann fast ein Dopingmittel.
Ja, da muss man was sagen, bei den Studien, da wird von einer sehr hohen Kreatinaufnahme getestet. Also normalerweise empfehlenswert sind 3 bis 5 Gramm pro Tag und bei diesen Studien haben es zum Teil 10 Gramm pro Tag eingenommen, wie das dann im Alltag ausschaut oder umsetzbar ist, ist eben die Frage. Das ist nur eher Forschungsgebiet.
Okay. Weight Gainer sind spezielle Nahrungsergänzungsmittel, die dabei helfen sollen, schnell Körpergewicht zuzunehmen. Oft mit dem Ziel, Muskelmasse aufzubauen. Die sollte man nur unter bestimmten Voraussetzungen zu sich nehmen, oder?
Ja, sicher. Also natürlich nur, wenn man zu wenig Körpermasse hat oder ja. Also eigentlich eben auf keinen Fall, wenn man schon zu viel Körpermasse hat, eben weil das eine zusätzliche Kalorienzufuhr ist und auch nur in Kombination mit wirklich Training, weil man sonst eben einfach Fett anlagert anstatt Muskeln und die meisten wollen eben Muskeln aufbauen. Und Weight Gainer sind eine Kombination von verschiedenen Kohlenhydraten oft, sind zum einen langsam wirkende oder langsam verwertende Kohlenhydrate drinnen, die eben konstant dann den Körper Energie geben oder eben auch in vielen ist Dextrose drinnen, das was viele auch als Glucose kennen, also das ist einfach ein Einfachzucker, der extrem schnell ins Blut geht und da ist auch ein bisschen die Gefahr von diesen Weight Gainer Drinks, dass man eben auf seinen Blutzuckerspiegel achten muss, weil wie die meisten wissen, hohe, schnelle Blutzuckeranstiege sind nicht sehr vorteilhaft, die kennen langfristig zu Diabetes führen und Stoffwechselerkrankungen. Das heißt, da muss man besonders Acht geben. Das wird dann auch normalerweise bei diesen Weight Gainer Drinks als glykämischer Index angegeben. Und je höher dieser glykämische Index ist, desto schneller geht das Zucker quasi ins Blut und wird verwertet. Und man sollte da eben auf einen niedrigen glykämischen Index schauen.
Jetzt gibt es Menschen, die sich sehr schwer tun, beim Gewicht zu nehmen, auch wenn sie keinen Sport machen. Wäre das was für solche Menschen oder sollte das wirklich nur...
Das kann durchaus was sein, aber das sollte man dann am besten absprechen unter ärztlicher Beratung. Und man muss auch dazu sagen, ich bin auf das gekommen durch meinen kleinen Bruder. Der ist sehr viel gewachsen in den letzten ein, zwei Jahren und ist jetzt natürlich sehr groß, aber sehr dünner, was normaler ist für viele in dieser Wachstumsphase. Und der würde eben gern so einen Weight Gainer trinken und ich habe ihm davor sehr abgeraten, weil das natürlich auch nur im Wachstum, das ist ganz normal und noch, also ich habe ihm gesagt, er ist jetzt 15, er soll 5 Jahre warten, dann hat er sicher mindestens das 1,5-fache Gewicht von dem, was er jetzt hat, weil das einfach normal ist, wenn der Körper viel Energie zum Wachsen braucht, dass man dann nicht so in die Breite geht oder jetzt nicht so viel Energie für jetzt Muskelmasse, beziehungsweise er hat Muskeln, aber er besteht halt quasi nur aus Muskeln und Knochen, weil das absurd ist, wenn man in 2 Jahren, weiß ich nicht, 40 Zentimeter wächst, aber das kommt ja später im Leben nicht mehr vor und da hat dann auch der Körper mehr Ressourcen, dass er wirklich auch in die Breite und Masse zulegt. Also generell auch für Jugendliche ist von so Weight Gainer Drinks und auch wenn wir später dazu kommen, Pre-Workout-Drinks abzuraten, weil da einfach sich der Stoffwechselrhythmus vom Körper auch noch entwickelt und da eben auch dann das Risiko für Diabetes erhöht wird, wenn man dann solche Drinks zu sich nimmt.
Also ist er jetzt noch der kleine Bruder oder der große Bruder?
Er ist mittlerweile schon fast 2 Köpfe größer als ich. Also.
Du hast gerade angesprochen, Pre-Workout-Drinks. Welchen Zweck erfüllen die, Lena?
Genau, also bei den Pre-Workout-Drinks, das leitet sich schon aus dem Namen her, Pre-Workout vor dem Workout, das heißt, es ist etwas, was Energie gibt, was einem einfach anspornt, dann beim Training mehr Leistung zu bringen. Solche Pre-Workout-Drinks können in der Zusammensetzung sehr unterschiedlich sein. Typische Bestandteile sind aber vor allem Beta-Alanin, Koffein, Citrullin, Tyrosin, Taurine und auch Kreatin, wie wir schon vorher besprochen haben. Es ist natürlich auch von Vorteil, dass auch Kohlenhydrate eben drinnen sind, weil die verbessern die Leistungskapazität. Der Körper braucht ja Energie zum Sport machen. Man muss natürlich auch immer schauen, wenn Süßstoffe drinnen sind, welche da drinnen sind und dass das halt dann in Gesamt die Menge nicht übersteigt.
Das sind eben diese Süßungsmittel, das habe ich vorher vergessen, bei Weight Gainer Drinks auch oft drinnen. Und da gibt es mittlerweile auch schon sehr viele Studien, dass die einen negativen Einfluss auf den Stoffwechsel hat, eben auch Risiko für Typ-2-Diabetes mit sich bringen und kardiovaskuläre Erkrankungen und sogar mit bestimmten Krebsarten assoziiert sind. Also bei diesen Süßungsmitteln in Überfluss, da sollte man wirklich aufpassen und die nicht zu viel zu sich nehmen.
Genau, und auch verdauungstechnisch muss man mit den Süßungsmitteln oft aufpassen.
Auf
weil
das Mikrobiom.
Erstens auf das Mikrobiom, genau. Und wenn das in zu hohen Mengen halt zu sich genommen wird, dann wirkt das meistens auch abführend. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt der Effekt, den man vor dem Training haben möchte.
Welche Stoffe sind dann noch in den Pre-Workout-Drinks drinnen?
Koffein, das ist meistens der Hauptbestandteil von so Pre-Workout-Drinks, dass man eben viel Energie und munter ist beim Training. Aber das ist halt auch ein bisschen zweischneidig. Einerseits, es gibt Studien, dass wirklich Koffein vor einem Training wirklich die Leistung steigert und das vorteilhaft ist. Andererseits sprechen wir da von enormen Koffeinhöhen, also pro Portion 200 Milligramm, wenn man das vergleicht, das sind 3 Kaffees. Und ich meine, das ist auch individuell unterschiedlich, aber wenn ich 3 Kaffees trinke, dann kann man mir am Mond schießen. Also ich vertrage das nicht so gut. Und was man natürlich dann auch sagen muss, wenn man jetzt sagt, am Abend, man mag noch trainieren gehen und damit man eben noch munter ist, trinkt man so einen Pre-Workout-Drink. Wenn dann der Schlaf drunter leidet, ist das auch sehr kontraproduktiv, weil Schlaf extrem wichtig ist für Muskelgeneration und Muskelaufbau. Das heißt, das ist dann wirklich abzuwiegen, wann und ob man das nimmt.
Wenn ich danach trainieren gehe, mein Training, da muss ja auch mein Herz quasi eine Leistung bringen, ist das dann nicht schlecht fürs Herz?
Ich denke, dass ein junges, gesundes Herz schon einiges aushaltet, aber man soll es jetzt natürlich nicht übertreiben. Ich könnte jetzt was zum Beta-Alanin erzählen. Das kannte ich nämlich überhaupt nicht und habe mir von einem Kollegen erklären lassen, dass Beta-Alanin da ganz, ganz klar sein soll, weil es nämlich die Ermüdung verzögert, wenn man da hochintensive Belastungen macht. Das wirkt aber anscheinend nur sehr kurzfristig, langfristig und auch das sollte man nicht in großen Mengen auf einmal einnehmen, sondern eher auf kleine Dosen aufteilen, weil sonst kommt es da so zu Kribbeln in den Muskeln. Und der Bekannte, der mir das eben geschildert hat, der hat dem gesagt, das ist immer ganz individuell verschieden. Manchen Leuten taugt es total, wenn die das einnehmen und anderen taugt es wieder überhaupt nicht. Das ist auch wieder der Klassiker, muss man für sich selbst ausprobieren.
Wenn du von Müdigkeit sprichst, meinst du die körperliche Müdigkeit?
Genau, also auch die Ermüdbarkeit beim Training, dass du dann noch mehr Gewichte pushen kannst. Okay. Und ich meine, der Klassiker von diesen anregenden Sachen neben Koffein ist ganz sicher das Taurin, das ist ja bekannt.
Ja, da gibt es ein Gerücht drüber, dass Taurin aus Stierhoden gewonnen wird. Mhm. Das stimmt allerdings nicht. Also das wird einfach synthetisiert im Labor. Ist eine Aminosäure, aber keine essentielle und keine proteinogene. Also die führt nicht zum Muskelaufbau. Aber zu dem Taurin vielleicht nur zu sagen, es ist auch sehr umstritten, ob das wirklich jetzt eine Wirkung hat und wirklich munterer macht. Also das vor allem, sagt man, dass es nur in Kombination mit Koffein eben diese aufputschende Wirkung hat. Selbst an sich gibt es auch unterschiedliche Studien, aber es gibt zum Beispiel auch Studien, die sagen, dass es antioxidativ ist und dadurch auch die Regeneration fördert und bei den Altersprozess verzögert.
Taurin ist ja spannend, weil ich habe ja eine Katze und beim Katzenfutter steht auch immer drauf mit Taurin angereichert und da habe ich mich jetzt dann schlau gemacht. Das hat also nichts zu tun, dass meine Katze dann munterer ist, sondern die brauchen das wirklich als essentiellen Futterbestandteil und das wird dort in die Netzhaut eingebaut, also ist zum Sehen.
Katzen sind ja prinzipiell nicht muntere Tiere, oder?
Mal jetzt diskutieren, in der Nacht schon, je nachdem.
Okay, haben wir noch was?
Noch ein spannender Punkt, was oft in so Pre-Workout-Drinks drinnen ist, wäre Grünteeextrakt. Grünteeextrakt ist ja jetzt auch sehr, sehr beliebt geworden durch die ganzen Matcha-Geschichten, aber unter anderem wirkt der Grünteeextrakt eben gewichtsreduzierend, verbessert Glucose-Lipidstoffwechsel und ist antioxidativ. Ja, das macht das Ganze natürlich interessant, auch in einem Pre-Workout-Drink, weil es eine konsistente Senkung vom Körpergewicht und Körperfettanteil, vor allem bei Übergewicht und Adipositas natürlich in diese Richtung lenkt. Die Effekte beruhen natürlich vor allem auch auf einer Steigerung der Fettoxidation und durch die Reduktion von oxidativem Stress hat das Ganze auch eine antiinflammatorische Wirkung. Das heißt, man hat da viele zusätzliche Benefits. Geht es jetzt auch wieder nicht natürlich...
Antiinflammatorisch?
Antiinflammatorisch, das heißt antientzündlich.
Ah, okay.
Genau. Das bedeutet antientzündlich und durch das hat man viele zusätzliche Effekte, die jetzt nicht auf den Gewichtsaufbau oder auf den Muskelaufbau in diese Richtung gehen, sondern eher das Gewicht reduzieren.
Grüntee, kann man das dann auch als Diätdrink unter Anführungszeichen verwenden?
Naja, nicht direkt, aber es wird halt in diesem ganzen Hype natürlich sehr gepusht.
Okay.
Sagen wir so.
Also ich weiß nicht, wie dann die direkte, wenn man jetzt nur Grüntee und Grünteeextrakt wieder der Unterschied ist, aber es wird schon auch, glaube ich, begleitend zum Beispiel bei Diabetes empfohlen,
genau, ja,
weil es den Blutzuckerspiegel eben senkt und schon auch zur Senkung von Körpergewicht und Körperfettanteil. Also da gibt es sicher irgendwelche Tabletten, die da ganz angepriesen werden, aber das ist bei solchen
Es ist Sachen, wieder kritisch zu hinterfragen bei solchen Dingen, auf jeden Fall.
Ja, dann wirklich also die praktische Wirkung ist. Und nicht nur.
Grüntee ist sicher sinnvoll, weil es ja anregend ist. Das ist so die gesündere Variante von Kaffee eigentlich. Da wird auch immer wieder erzählt, dass Grüntee vorbeugend gegen Krebs hilft. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das stimmt oder nicht, aber es ist sicher günstig, wenn man eine Tasse Grüntee sich in Ruhe zubereitet, das ist schon einmal ein bisschen was Meditatives, da kommt man herunter, als wenn man dann ganz viel was Fettes isst.
Aber für Sportler wahrscheinlich dann nicht unbedingt nicht, das Beste.
Nein, aber die haben ja dann eben diesen Grüntee-Extrakt, der entweder in diesen Getränken drinnen ist oder den sie sich selbst da hineinrühren und drunter mischen.
Warum ist da eigentlich Schwarztee kein Thema? Das ist ja auch so pushend, oder?
Naja, Schwarztee, da ist, der ist fermentiert, also da sind bestimmte Bestandteile schon enzymatisch aufgearbeitet beim Trocknen. Es ist grundsätzlich der gleiche Tee, aber die sind dann da nicht mehr drinnen und die fehlen dann offenbar.
Nahrungsergänzungsmittel beim Sport sind durchaus beliebt. Was bringen die und wann sollte man sie ergänzend zum Sport zu sich nehmen, Lena?
Also wie wir schon gehört haben, proteinreiche Ernährung als anaboler Stimulus verstärkt eben den durch körperliches Training gesetzten Reiz zum Muskelaufbau. Sprich, die Proteine sind die Bausubstanz. Bei großer körperlicher Belastung, die wir vor allem im Leistungssport, bei Trainingslagern oder bei sportlichen Ausbildungen, wie man es bei Trainerkursen oder Skilehrerausbildungen hat, wo man wirklich geballt Sport macht, das ist natürlich eine anhaltende Anstrengung für die Muskeln. Und um diese aufgebauten Muskeln zu erhalten und zu regenerieren, bedarf es zusätzlich natürlich wichtiger Mineralstoffe und Supplemente. Und in dem Fall wären zwei sehr wichtige Stoffe, die man hier nennen kann, Magnesium und Coenzym Q10. Zum Thema Magnesium, kennt natürlich fast jeder Sportler, das wird jeder Sportler schon mal eingenommen haben, weil es einfach die Muskelregeneration positiv beeinflusst. Magnesium haben wir einen täglichen Bedarf zwischen 300 und 400 Milligramm, bei Frauen ein bisschen weniger, bei Männern ein bisschen mehr.
Warum?
Das hängt einfach vom Stoffwechsel und auch von der Körpermasse ab. Da Männer im Normalfall eher ein bisschen schwerer sind als Frauen, also das ist ein bisschen individuell. Aber ich sage mal, mit einem guten Mittel von 350 Milligramm Magnesium zusätzlich pro Tag ist man gut versorgt. Ja. Der Bedarf ist natürlich auch höher für Sportler, für Schwangere, Stillende und auch für Diabetiker sowie Menschen unter erhöhter Belastung. Also auch wenn man viel Stress hat, macht es durchaus Sinn, Magnesium zu sich zu nehmen. Magnesium ist natürlich jetzt nicht nur als Supplement, sondern auch in der Nahrung enthalten, vor allem in Vollkornprodukten, Nüssen, Hülsenfrüchten, Spinat, wie wir eh schon vorher gehört haben, sehr gesunde Lebensmittel, die vor allem für Sportler interessant sind. Und ein Magnesiummangel macht sich natürlich dann auch bemerkbar, vor allem in Krämpfen. Das kennen viele Sportler, Wadenkrämpfe und so weiter, ist oft mal ein Zeichen, dass man einen Magnesiummangel hat. Und das kann man natürlich mit Magnesiumsupplementen super ausgleichen. Also ist jetzt in dem Sinne egal, ob man das in Kapseln, in so Direktsticks oder in Getränken zu sich nimmt. Da muss man schauen, welche Form für einen am besten geeignet ist natürlich. Was oft auch in Kombination mit Magnesium gegeben wird, sind die sogenannten BCAAs. Diese Abkürzung steht für Branched Chain Amino Acids, auf Deutsch verzweigkettigte Aminosäuren. Diese sind Valin, Leucin und Isoleucin. Das sind drei essentielle Aminosäuren, die proteinogen wirken. Das heißt, sie unterstützen den Muskelaufbau und sorgen gleichzeitig in Kombination mit Magnesium für die Muskelregeneration. Daher ist diese Kombination eine sehr sinnvolle Ergänzung für Sportler, sowohl vor, während als auch nach dem Sport. Dass sie einerseits, wenn man es vor allem vor dem Sport trinkt, auch die Muskeln schützt und vor Muskelfasereinrissen vor allem protektiv wirkt und danach natürlich für die Regeneration super sind.
Es gibt dann noch eine ganz andere wichtige Substanz, die für die Energiebereitstellung im Körper wichtig ist, nicht nur bei Sportlern, sondern überhaupt bei allen. Und das ist das Coenzym Q10 oder wie die chemische Bezeichnung ist, Ubiquinon. Was sagst du dazu, Lena?
Genau. Also das Ubiquinon, das wird eben vom Körper selbst produziert. Und es trägt in reduzierter Form als Ubiquinol, also das wird im Körper von Ubiquinon zu Ubiquinol umgewandelt. Das trägt zur Energiebereitstellung bei. Wie die Alex schon sagt, nicht nur für Sportler, sondern generell für alle Menschen, die den Energiehaushalt ein bisschen ankurbeln wollen. Es ist beispielsweise auch natürlich für, wenn man bestimmte Medikamente einnimmt, zum Beispiel Cholesterinsenker, die beeinflussen auch ganz stark die Coenzym Q10-Produktion im Körper. Deswegen macht es da Sinn, das zu ergänzen, aber eben auch bei intensiver körperlicher Belastung, weil ja der Energiebedarf der Muskulatur ansteigt und auf zellulärer Ebene, genauer gesagt eben in den Mitochondrien, den sogenannten Kraftwerken unserer Zellen im Körper, wird die Energie eben in Form von einem bestimmten Stoff namens ATP bereitgestellt und das Coenzym Q10 trägt da in der Umwandlung dazu sehr positiv bei. Also es spielt eine unterstützende Rolle und es ist daher natürlich auch als Supplement für Sportler sehr interessant in Kombination mit dem Magnesium. Zur Dosierung könnte man da jetzt sagen, dass in etwa 100 Milligramm Coenzym Q10 pro Tag zusätzlich eingenommen werden können. Der Bedarf variiert natürlich dann.
Wenn der Laie, so wie ich, Doping hört, assoziiert er das automatisch mit was Schlechtem. Liegt wahrscheinlich daran, dass wir nur dann was über Doping erfahren, wenn ein Profisportler dabei ertappt worden ist, dass er was Leistungssteigerndes genommen hat, was ja im Profisport verboten ist. Ist Doping jetzt wirklich so schlimm, unter Anführungszeichen?
Ich würde das ganz allgemein mit Ja beantworten, weil es einfach extreme Nebenwirkungen hat, diese, was vielleicht im Moment bei einem Wettbewerb oder so eine kurze Leistungssteigerung hat einfach langsichtig und auf den Körper wirklich extreme Nebenwirkungen von Herzinfarkten bis Schlaganfällen bis Depressionen, alles Mögliche. Da vielleicht allgemein, man redet oft von Anabolika oder Steroide. Was ist das überhaupt? Anabolika sind einfach wachstumsprozessbeschleunigende Substanzen, also für die den anabolen Stoffwechsel dienen. Und Steroide ist einfach ein Überbegriff für Testosteronderivate. Also eben Steroide, Anabolika sind Testosteron-Derivate, die den Muskelaufbau fördern. Das hört sich gut an, Muskelaufbau, aber einfach dadurch, dass das ein Hormon ist, Testosteron, das jeder Mann und auch Frau in seinem Körper hat und das bei ganz vielen Regulierungen und Prozessen im Körper eine ganz große Rolle spielt, greift das einfach in so viele Prozesse ein im Körper und dadurch hat man eben diese Nebenwirkungen.
Aber da gibt es Produkte in den Apotheken in Gelform, oder? Was tun die dann und warum verkauft sie die?
Also diese Sachen sind zum einen natürlich rezeptpflichtig und zum anderen hat es eben den Grund, dass es da dann im Körper eben einen Hormonmangel, jetzt beispielsweise bei einem Testosterongel, gibt es einen bestimmten Testosteronmangel im Körper, aus welchem Grund auch immer, das muss dann ärztlich festgestellt werden und das wird dann aus medizinischen Zwecken, sage ich mal, verkauft und natürlich auch nur gegen ein Rezept. Also wenn jetzt ein Bodybuilder kommt und sagt, er hätte gerne ein Testosterongel, weil er möchte jetzt Muskeln aufbauen oder was auch immer, natürlich bekommt er das dann von uns nicht.
Alles klar, also Testosterongel ist jetzt nicht unbedingt was Schlechtes, wenn es ärztlich verschrieben wird. Genau, und sonst bekommt man es eh nicht.
Genau, also das fällt unter die Kategorie Arzneimittel.
Okay.
Ich habe nur eine Frage, ist das wirklich so, dass das Testosteron nur als Gelform in der Apotheke gibt? Weil also im Doping und im Missbräuchlich wird es gespritzt, aber wird das irgendwie verschrieben auch? Oder weil ich denke mir dann auch so, wie kommen die Leute an dieses Testosteron?
Es gab Testosteronpropionat Ampullen, die gibt es aber mittlerweile, soweit ich weiß, oder sie sind zumindest derzeit nicht lieferbar. Ich denke schon vor dem Hintergrund, dass das eben hauptsächlich missbräuchlich verwendet wurde und weniger für den medizinischen Bedarf jetzt dann wirklich eingesetzt wurde. Ich höre nur sehr oft, das ist wieder gleich wie bei unserem letzten Podcast, dass man sich das schon aus irgendwelchen Quellen im Darknet besorgen kann.
Das wollte ich jetzt bewusst nicht erwähnen.
Oder dass vielleicht in den entsprechenden Kreisen, wo diese Trainierer sind, dass das dann schon von irgendjemandem verkauft wird. Also es kommen dann nur manchmal Leute zu uns und kaufen dann Spritzen und diese Testosterongeschichten, das sind immer, also das sind jetzt nicht so Sachen zum Spritzen, wässrige Lösungen, wie man sich Drogen spritzt, sondern das sind meistens ölige Lösungen und das wird auch in den Muskel gespritzt und die brauchen dann andere Nadeln. Also man kann dann als Apotheker nicht nur vom Aussehen des Patienten feststellen, was für Spritzen und Nadeln der jetzt möchte, sondern möglicherweise auch, was der Patient damit vorhat. Aber also über Apotheken werden dann nur die Hilfsmittel zur Applikation bezogen und nicht die Präparate selbst.
Okay, also wenn der Hulk zu euch in die Apotheke kommt und um eine Spritze fragt, dann weißt du schon, was
genau,
da los
also
ist.
Der will dann andere Nadeldimensionen als andere. Aber wir verkaufen das natürlich auch rein aus hygienischen Gründen, eben damit es da nicht zu irgendwelchen Infektionen oder sonstigen kommt.
Okay, und welche Nebenwirkungen hat jetzt Doping?
Ja, also wir sprechen ja hier jetzt speziell vom Doping, wo es um Muskelaufbau geht, also mit Anabolika, eben mit diesen Testosteronpräparaten. Und da muss man ganz ehrlich sagen, also einerseits wirkt es einmal massiv auf den körpereigenen Hormonhaushalt, weil ja dann kein körpereigenes Testosteron mehr produziert wird, weil der Körper sich sagt, warum soll ich das noch selber machen, wenn ich eh von außen so viel kriege? Also da kann es dann spannenderweise zu Mangelsymptomen kommen, weil wenn das dann abgesetzt wird, muss der Körper ja die Produktion erst schön langsam wieder hochfahren. Vor allen Dingen Testosteron hat da eine sehr große Auswirkung auf die Stimmung. Also die Leute, die das Testosteron sehr hoch dosiert bekommen, die können dann sehr aggressiv werden, kann aber auch durchaus nach dem Absetzen wieder sehr stark kippen in die andere Richtung. Da kann es zu Angst, Depressionen kommen. Man sieht es vor allen Dingen auch an der Haut, wenn die Leute dopen, weil das ein sehr massives Steroidakne machen kann auch. Angeblich auch Haarausfall, Unfruchtbarkeit, Leber, Nierenschäden und vor allen Dingen auch aufs Herz-Kreislauf-System kann sich das sehr negativ auswirken. Muss ja grundsätzlich noch dazu sagen, Doping ist ja nicht nur dieses Eiweißaufbau-Doping, sondern da gibt es ja ganz viele andere Sachen auch. Es gibt ja eine ganz große Dopingliste, wo viele Viele Arzneimittel draufstehen. Es gibt auch in der Nationalen Dopingkommission gibt's einen Apotheker, der da immer konsultiert wird und der da auch immer Stellungnahmen dazu abgibt. Und da sind ja unterschiedlichste Substanzen drinnen. Da sind zum Beispiel auch Asthmasprays stehen auf der Dopingliste, weil Sportler, die kein Asthma haben und dann einen bronchial erweiternden Asthmaspray inhalieren, die bekommen ja dann besser Luft und können dann besser laufen, zum Beispiel bei Laufsportarten. Oder was auch ganz spannend ist, es gibt ja zum Beispiel Beta-Blocker, das sind Substanzen, die zur Behandlung von Bluthochdruck und Herzinsuffizienz eingesetzt werden. Die stehen aber auch auf der Dopingliste, weil die den Puls so herunterregulieren. Und da können dann zum Beispiel Leute, die bei den Olympischen Spielen dann eben schießen, die brauchen ja dann einen ganz ruhigen Puls, wenn sie in der Wettkampfsituation sind. Da stehen zum Beispiel auch Beta-Blocker auf dieser Dopingliste drauf, aber eben nicht für alle Sportarten. Das ist dann sehr individuell verschieden. Und es gibt sogar Nasensprays, die auf dieser Dopingliste draufstehen. Mhm. Und wir haben da eben, wie gesagt, einen österreichischen Apothekerkollegen, der sitzt da in dieser Kommission drinnen. Da kommen ja dann die spannendsten Sachen, sehr oft sind, die noch nicht einmal medizinisch verfügbar werden, die schon missbräuchlich irgendwo eingesetzt. Und der macht einmal im Jahr ein Update, was gibt es Neues in der Dopingszene.
Okay.
Damit wir da auch ein bisschen Bescheid wissen, wenn die Leute bei uns irgendwas kaufen möchten.
Was vielleicht auch noch relevant zu erwähnen ist, man denkt sich ja immer, Doping passiert absichtlich. Naja, in vielen Fällen schon. Jedoch ist es gerade bei Profisportlern und so, die viele Nahrungsergänzungsmittel, wenn wir jetzt weggehen von den Medikamenten, die viele Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, muss man da natürlich auch sehr auf die Qualität achten, damit auch wirklich nur das drinnen ist, was draufsteht. Weil oft einmal gibt es dann irgendwelche Verunreinigungen bei Sachen. Man muss wissen, Nahrungsergänzungsmittel sind nicht so reguliert, wie es Arzneimittel sind. Das heißt, es gibt sehr viele Hersteller, die das einfach machen können, wo man dann eben schauen muss, wie gesagt, dass die Qualität stimmt und dass nur das drinnen ist, was drinnen sein soll, weil sonst gibt es irgendwelche Verunreinigungen, die zum Beispiel auch anabole Steroide sein können, was natürlich vor allem bei Wettkampfsportlern dann zum Problem wird, weil wenn die dann zur Dopingkontrolle gehen und sagen, ja, ich habe eh nur mein Magnesiumpräparat eingenommen, das brauche ich ja für die Muskelregeneration, ja schon, aber was war das für ein Magnesiumpräparat? War da wirklich nur Magnesium drinnen? Glaubt er, ich meine, sei es absichtlich oder sei es nicht absichtlich, ja, aber da muss man wirklich genau auf die Qualität achten. Und das natürlich im besten Fall, da gibt es einige Produkte und einige Marken, die speziell natürlich auch, obwohl sie es nicht müssten, aber die wirklich darauf deklariert sind, dass sie mit Arzneimittelqualität eben geprüft und hergestellt worden sind.
Okay. Am Ende noch ein wichtiges Thema, das ich mit euch besprechen möchte, und zwar die Strategien gegen Muskelverlust bei alten Menschen und Krebspatienten. Welche Therapieansätze gibt es denn da, Alexandra?
Ja, also wir haben ja schon gehört, Eiweiß ist ein ganz wichtiger Bestandteil für den Körper, um aufzubauen, und man muss sich da eben auch viel bewegen. Wenn ich jetzt ein älterer Mensch bin und länger im Krankenhaus gelegen bin, dann baut mein Körper vor allen Dingen Eiweiß ab. Das ist insgesamt sehr schlecht, weil die Patienten können sich dann nicht mehr gut bewegen, können nicht mehr gut gehen. Die Sturzgefahr ist viel größer und die müssen dann diese Muskulatur wieder aufbauen, und das geht eben mit normaler Ernährung nicht. Deswegen gibt es für die spezielle Eiweißkonzentrate in der Apotheke. Gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Es gibt hier Eiweißpulver oder es gibt eben auch diese berühmten Astronautennahrungen, hat man das früher genannt. Das sind also so Eiweißshakes, die die Patienten dann zu sich nehmen. Und wichtig, sie müssen dann halt auch ein bisschen Training machen, weil, wie wir schon gesagt haben, Eiweiß allein reicht nicht, um die Muskulatur wieder aufzubauen, damit die dann eben wieder fitter werden und sich wieder besser bewegen können. Also das Essentielle ist da immer die Sturzprävention, dass die sich auffangen können und nicht stürzen. Und außerdem hat man eben auch noch festgestellt, dass Krebspatienten einen sehr gesteigerten Proteinumsatz haben. Die nehmen deswegen eben auch bei Krebstherapie stark ab, weil das eben abgebaut wird. Und die können dann sogar in den Bereich von einem schweren Muskelschwund hineinkommen. Da ist der Fachbegriff dann Kachexie. Und deswegen ist es wichtig, wenn da eine Krebstherapie stattfindet. Das wird im Krankenhaus mittlerweile eh sehr oft gemacht, dass da auch dann eine Ernährungswissenschaftlerin beigezogen wird, die hier spezielle Eiweißsupplemente empfiehlt. Also es ist dann auch im Einzelfall unterschiedlich, ob man da lieber Pulver nimmt oder auch Shakes mit Geschmacksrichtungen, weil er sehr oft im Rahmen einer Chemotherapie ist und dann auch noch übel, dann will man nicht wirklich was Gescheites essen oder es kommt auch zu Veränderungen im Geschmack, das muss man auch sehr individuell angehen. Für ältere Patienten gibt es dann auch noch diese Pulver. Vielleicht magst du da irgendwas dazu erzählen, Lena, die man auch überall einrühren kann.
Genau, also das sind sogenannte Eiweißkonzentrate. Eiweißpulver ist vor allem sinnvoll, natürlich jetzt, so wie die Alex schon gesagt hat, bei sehr geschwächten, bei älteren Patienten, bei kranken Patienten, um einfach die Eiweiß- und Proteinkonzentration da einfach zu erhöhen. Man muss bei solchen Pulvern aber vor allem aufpassen, dass man das nicht in heiße Speisen einrührt, weil das sonst sehr schnell ausflocken kann. Das heißt, wenn das in was Warmes oder Heißes eingerührt wird, dann eher erst zum Schluss, kurz bevor es konsumiert wird, weil man das dann nicht lange aufheben kann. Das wird dann eher ungenießbar, gell? Was natürlich auch sinnvoll ist, also es gibt auch so weitere Konzentrate, wenn nicht nur der Eiweißmangel, sondern zusätzlich auch eben ein Mangel an Kalorien und Mikronährstoffen stattfindet, dann sind die nicht nur eiweißreich, sondern diese Konzentrate enthalten dann auch spezifische Zusätze wie Omega-3-Fettsäuren, die eben in vielen Bereichen hilfreich sind, Ballaststoffe und so weiter, und die sind dann auch hochkalorisch. Das heißt, man muss dann einrechnen, kann sich der Patient nur von solchen Dingen ernähren, dann braucht man natürlich mehrere Zusätze, mehrere Kohlenhydrate drinnen oder wird es ergänzend zu einer noch anderen Nahrung gegeben.
Im Extremfall kann man das dann sogar über Sonden verabreichen, wenn die Patienten nicht mehr schlucken können.
Genau.
Ja, also wir haben gehört, es gibt unzählige Präparate und andere Sachen, die ich ergänzend zum Sport zu mir nehmen könnte. Also ich glaube, da könnte ich schon eine eigene Apotheke aufmachen. woher weiß ich jetzt noch einmal abschließend, was das Richtige für mich ist? Ich gehe einmal davon aus, ihr steht da auch beratend zur Seite.
Genau. Man muss da zunächst einmal für sich selbst definieren, was möchte ich? Bin ich ein junger Mensch, der Eiweiß aufbauen, also Muskulatur aufbauen möchte, oder geht es hier um einen älteren kranken Patienten, der einfach seine Fitness erhalten möchte? Dann kann man schauen, wie schaut ihre Ernährung aus, wie hoch ist der zusätzliche Eiweißbedarf und in welchen Formen können wir ihnen das anbieten, dass es auch gut gegessen werden kann, gut vertragen werden kann und eben nicht nur Eiweiß, sondern es ist auch wichtig, hier das Gesamtbild zu sehen, dass man da auch noch die entsprechenden Vitamine, Spurenelemente und Mikronährstoffe auch dabei hat.
Nahrungsergänzungsmittel und auch eben Proteinshakes und Weight Gainer, die sind ergänzend und nicht als Ersatz zu sehen. Also man soll halt in erster Linie auf seine normale Ernährung und was man einfach tagtäglich isst schauen und dann schauen wirklich, wo hat man mehr Bedarf, wo kann ich zum Beispiel, weil ich Stress habe oder jetzt aus anderen Gründen nicht mehr Protein zu mir nehmen, und dann trinke ich einen Shake dazwischen oder in Kombination mit Training halt, aber natürlich in erster Linie auf das normale Essen, was man halt isst, achten.
Also ich möchte sportlicher sehen, habt ihr ein Pulverl für mich, geht nicht.
Leider.
Schade.
Wunschtraum.
Okay, Alexandra, Lena, Jelena, vielen Dank, dass ihr etwas Licht ins Eiweißdickicht gebracht habt.
Ist gut ausgedacht.
Dankeschön fürs Vorbeikommen.
Gerne.
Dankeschön.
Danke. Wir haben auch sehr viel gelernt bei diesem Podcast, bei den Recherchen, müssen wir sagen.
Ja, absolut.
Ja, das glaube ich. Proteine sind also echte Arbeitstiere in unserem Körper. Sie reparieren, bauen auf und halten uns am Laufenden. Man könnte sagen, ohne Proteine wären wir ziemlich wackelige Konstruktionen. In diesem Sinne, bleibt stabil. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss, danke.
Tschüss. Ohne Nebenwirkungen. Der Steirische Apotheken-Podcast auf Antenne Steiermark.